Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Ja, ich weiß, ich hatte das mal versprochen, dass ich in dieser Sendung hier lieber loben und tippen möchte als verreißen und abraten, weil ich loben und tippen konstruktiv und hilfreich finde, verreißen und abraten aber eher destruktiv und hilflos. Wenn es mir aber in einer Woche so schwer gemacht wird wie in dieser und wenn dann auch noch Dinge starten oder jüngst gestartet sind, bei denen die Erwartungen im Vorfeld möglicherweise auch noch hoch waren, dann kann ich nicht anders, zumindest wenn diese Erwartungen wirklich nicht im geringsten erfüllt werden. Liebe Peter Jackson und Philippa Boyens und lieber Christian Alward, ihr müsst euch heute ein etwas dickeres Jäckchen anziehen. Mortal Engines neu im Kino und Dogs of Berlin neu auf Netflix kriegen heute kein Süßer, die Glocken nie klingen, sondern eher ein krachendes Hell's Bells. Können wir froh sein, dass außerdem auch noch der vierte Spider-Man im Kino anläuft. Und zwar nicht schon wieder mit einem neuen Schauspieler in der Hauptrolle, sondern als wirklich sehr guter, sehr witziger Animationsfilm. Eine Comic-Verfilmung als Comic-Verfilmung und quasi als versöhnlicher Kontrapunkt in dieser Motz- und Nöl-Sendung heute, für die ich euch ganz besonders gute Unterhaltung wünsche. Vorhang auf, Bühne frei, möge das Gemetzel beginnen.
Deutschlandfunk Nova.
Mein Name ist Peter Parker. Den Rest kennt ihr ja sicher. Ich habe die Stadt gerettet, mich verliebt, dann habe ich die Stadt nochmal gerettet und nochmal und nochmal. Hier, ich gibt's als Comic, als Cornflakes, ich habe ein Weihnachtsalbum rausgebracht und ein semi-gutes Eis am Stiel. Aber es geht hier nicht um mich. Nicht mehr.
Also jetzt mal ernsthaft, schöner kann man sich eigentlich nicht vorstellen, wenn man als netter Junge aus der Nachbarschaft durch New York schwingt und die Welt vor allem Bösen beschützt. Mit großer Macht kommt große Verantwortung, bla bla bla, ihr kennt das. Und an diesen Zeilen merkt man auch schon ein bisschen die Selbstironie, mit der Spider-Man A New Universe daherkommt. Keine Angst, das ist jetzt wirklich nicht Marvel Superheldenfilm Nummer 45.738.014, der uns das Warten aufs Avengers-Finale verkürzen soll bis nächstes Jahr April. Das hier ist ein ganz eigener Ansatz, nämlich ein Film der Lego The Movie Macher Phil Lord und Chris Miller. Anna Wollner.
Tom Westerholt.
Ist bei mir. Mit Spider-Man Socken natürlich und Spider-Man Kuscheltier im Arm. Den Spider-Man Schlafanzug hast du heute erstaunlicherweise nicht an.
Er ist in der Wäsche.
Bin ein bisschen enttäuscht. Wir müssen ganz dringend über diesen Film reden, denn das ist jetzt nicht die vielleicht erwartete reine Geldmacherei von Sony, um das Franchise irgendwie zu erweitern.
Nein, zum Glück nicht. Denn sie haben die volle kreative Verantwortung an Phil Lord und Chris Miller abgetreten, die sich 4 Jahre lang austoben durften. Und ich sage einfach nur jetzt schon, was für ein Geschenk ist bitteschön dieser Film. Denn Spider-Man heißt hier nicht Peter Parker, sondern Miles Morales ist afroamerikanischer Teenager, der mit seinen Eltern in Brooklyn lebt, quasi in einem Spider-Man-Paralleluniversum. Und er wird damit dem ursprünglichen Gedanken von Spider-Man gerecht, wie Phil Lord meint.
Wir wollen, dass der Film die Welt widerspiegelt, in der wir leben. Unser Film steht in der Tradition von Stan Lee und Steve Ditko. Sie haben immer Geschichten von Superhelden erzählt, die wie jeder von uns waren. Sie wollten für jeden einen Helden erschaffen. Deswegen hat es für uns großen Sinn, dass der Film eine große Bandbreite an Spider-Leuten hat. Die Botschaft des Charakters, und das ist auch der Grund, warum die Leute ihn so lieben, jeder kann hinter dieser Maske stecken.
Jeder kann wirklich hinter dieser Maske stecken und hier steckt auch jeder hinter dieser Maske oder sehr, sehr viele, denn es gibt eine ganze Handvoll Spider-Leute. Wir hätten eine junge Frau, Gwen Stacy, als Spider-Girl. Wir haben einen Spider-Man Noir und Spider-Ham, ein Schwein im Superheldenkostüm, das auf den Namen Peter Parker hört.
Ich möchte singen, Spider-Schwein,
Spider-Schwein. Es hat nichts mit den Simpsons zu tun an dieser Stelle, aber alle versuchen gemeinsam die Stadt vor Kingpin zu beschützen.
Hey Jungs.
Wer bist du?
Ich bin Gwen Stacy. Ich bin aus einer anderen Dimension.
Wie viele Spider-Leute gibt's denn noch?
Hey, Freunde.
Hallo.
Also schräger kann's jetzt wirklich nicht mehr werden.
Doch, kann es.
kann es und das beweist der Film in jeder Millisekunde.
Es ist jetzt eine Spider-Man-Animationsversion, hatten wir bisher so noch nicht im Kino, bei den drei Spider-Man, die wir aus den Live-Action-Filmen kennen. Wie setzt der Film das um, also Comic versus Live-Action?
Streiche einfach das Wort Live-Action, denn dieser Film nimmt das Wort Comic-Adaption sehr ernst und sehr wörtlich und macht wirklich etwas noch nie Dagewesenes. Die Bilder sind wirklich teilweise einzelne Comicstreifen, eben bewegt und in 3D. Und in Action-Szenen, da tauchen dann gerne auch mal die Wörter Bum, Bam, Wums auf oder auch Autsch, wenn es denn mal schief geht. Denn Phil Lord und Chris Miller, die verschmelzen wirklich die verschiedensten Einflüsse der Comic-Geschichte zu einem Ganzen.
It's fun to have something that feels like.
Wir haben einen stylischen Schwarz-Weiß-Spider-Man im Stile einer Noir-Graphic-Novel, neben einer animierten Manga-Figur, neben einem klassischen Cartoon-Schwein. Jede Figur hat ihren eigenen Stil, aber sie funktionieren trotzdem gemeinsam in einem Bild, weil wir eben alle die gleichen kulturellen Codes haben und die Handschriften der einzelnen Stile jederzeit entschlüsselbar. Wir wollten, dass sich das durch den ganzen Film zieht.
Das ist wirklich unglaublich umgesetzt. Du hast das Gefühl, du liest teilweise einen Comic eben auf der großen Leinwand, also so ein richtiges Printwerk, durch das du blättern kannst, weil der Film von der Optik eben auch oft aussieht wie ein Comic, also wie ein Comic-Heft und nicht eine Comic-Verfilmung, so richtig mit Punkten und Pigmenten im Hintergrund. Und das alles zu animieren, ne? Also auf die Idee kommen ist das eine, aber das technisch umzusetzen, da sind den beiden so das ein oder andere graue Haar drüber gewachsen.
Es ist eine Sache, ein Bild zu machen mit all diesen Punkten und Linien, das sich nicht bewegt und aussieht, als sei es auf Papier gedruckt worden. Aber da eine Bewegung reinzubekommen, in drei Dimensionen, ist die eigentliche Herausforderung. Die Figuren sollten ja auch nicht aussehen, als hätten sie Akne. Es war nicht leicht. Das Ausleuchten war noch anspruchsvoller, als es schon bei CG-Filmen der Fall ist. Das einmal auszuprobieren klingt vielleicht lustig, aber einen ganzen Film so zu drehen, hat sehr lange gedauert.
Nur mal um einen Vergleich zu nennen. Ein Animator arbeitet normalerweise in einer Woche an 4 bis 5 Sekunden Film. Hier war es eine.
Wahnsinn. Ich höre da latent sowas Ähnliches wie den Anflug minimaler, na, ich möchte nicht so weit gehen und sagen, Begeisterung bei dir raus. Der Einsatz hat sich gelohnt?
Der Einsatz hat sich mehr als gelohnt. Mehr Meter als in Spider-Man The New Universe geht wirklich nicht mehr. Phil Lord und Chris Miller, das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen, die haben unter anderem 21 Jump Street gemacht und Lego The Movie. Ihnen wurde Han Solo wieder weggenommen.
In letzter Sekunde.
So 3 Wochen vor Drehschluss, weil sie es ein bisschen zu wild getrieben haben. Die beiden stehen eindeutig für Anarchie und mussten, als ich sie darauf angesprochen habe, ein ganz klein bisschen lachen.
Es ist eher eine kontrollierte Anarchie. Aber ja, wir brauchen mehr davon beim Filmemachen. Unser Ansatz ist es, immer Sachen durchzuschütteln und sie auf den Kopf zu stellen und dem Zuschauer ein Erlebnis zu bieten, was er in der Form noch nie hatte. Zur gleichen Zeit brauchen wir aber auch einen starken emotionalen roten Faden. Man muss mit den Figuren mitfühlen und mitgehen müssen. Aber abgesehen davon versuchen wir alles so neu und bahnbrechend wie möglich zu machen.
Das Genre der Comicverfilmung ist wirklich mit diesem fulminanten Film ein für alle Mal durchgespielt und Spider-Man hat den Endgegner besiegt.
Und wir dürfen eine Comicverfilmung endlich Comicverfilmung nennen, denn das, was ihr am Donnerstag sehen könnt, ist ein Comic im Kino. Spider-Man A New Universe heißt er und ist jetzt dann draußen.
Komische Vorstellung, dass es einmal so ausgesehen hat.
Das 21. Jahrhundert? Allerdings.
Es ist so anders.
Ja, nun, das passiert, wenn die Erdoberfläche in 1000 Stücke zerschmettert wird. Sehen Sie sich das an. Das wollte ich Ihnen zeigen. Das ist eine Quantenenergiewaffe. Davon gab es Dutzende auf der ganzen Welt.
Mein Gott.
Tja, mein Gott, wo sind wir denn hier? Im Chaos und genau das ist das Problem. Da müsst ihr jetzt wirklich mal einen Moment zuhören, sonst rafft ihr gar nichts. Könnt ihr nämlich nicht, so durcheinander ist hier alles. Also, wir schreiben ungefähr das Jahr 3100 nach Christus und auf der Erde ist nichts mehr so, wie wir es heute kennen. Und das nicht, weil wir einfach nur gute 1000 Jahre weiter sind als heute, sondern weil die Menschheit vor circa 1000 Jahren komplett neu anfangen musste. Also, zumindest die paar Menschen, die es nach dem apokalyptischen Vernichtungskrieg durch den Einsatz dieser Quantenwaffen überhaupt noch gegeben hat. Die Erdoberfläche in Stücke zerrissen, Kontinente neu sortiert und zusammengebaut und die Menschheit aufgeteilt in zwei Lager. In die, die sich irgendwo fest niedergelassen und dort wieder Städte errichtet haben, und in die, die in gigantischen rollenden Städten unterwegs sind. Stellt euch das optisch so ein bisschen vor wie in Mad Max, so Fantasiegebilde, nur viel, viel größer und auf Rollen. Also denkt vielleicht an Isengard aus Der Herr der Ringe mit gigantischen Walzen drunter, wodurch sich die Riesenstadt durch die Einöde bewegen kann. Warum haben sich manche Städte für diese Art von Existenz entschieden? Weil die Rohstoffe der Erde fast verbraucht sind und die Gigantostädte auf ihren rastlosen Fahrten andere Städte wortwörtlich verschlingen, um an deren Rohstoffe und deren Nahrung zu kommen. So eine Art Landpiraterie im Jahr 3100. Eine dieser Mega-Rollstädte ist London. Das Kommando dort hat ein auf den ersten Blick schon verschlagener Typ, den Hugo Weaving spielt. Das ist der einzige Bekannte, den Peter Jackson als Produzent und Drehbuchautor aus seinen Herr der Ringe und Hobbit-Filmen jetzt mitgenommen hat in den neuen Filmen. Und auch im fahrenden London an Bord der junge eben gehörte Historiker, dessen Aufgabe aus allem, was London von anderen Rollstädten plündert, das herauszufiltern, was historisch relevant, nützlich oder sogar gefährlich sein kann, so wie das hier.
Das ist eine Fusionswechselrichterzelle.
Unglaublich selten zu finden und überaus gefährlich. Und wussten Sie, dass die Ingenieursgilde alle entwendet hat, die wir im Museum aufbewahrt hatten, ist erst ein paar Monate her? Pomeroy war außer sich vor Wut.
Diese werden Sie nicht in die Finger kriegen. Ich kümmere mich darum, dass sie entsorgt wird. Ingenieure, die denken, die hätten hier die Macht.
Die wissen gar nicht, womit sie spielen.
Feuer.
Verzeihung?
Sie spielen mit dem Feuer.
Ja, und damit habt ihr den auch gehört, diesen strangen Kommandant des London-Rollschiffs, Hugo Weaving, wie gesagt, der einfach von Anfang an schon zu verschlagen ist, das merkt ihr sofort, falls ihr da wirklich reingehen solltet. Ich kürze die Story an dieser Stelle jetzt ab, es geht sowieso alles durcheinander. Der junge Historiker lernt eine Rebellin kennen, die zwei fliehen aus dem rollenden London und machen sich ab da auf eine abenteuerliche Reise, die sie am Ende natürlich wieder zurück nach London führt, logisch.
Komische Vorstellung, dass es einmal so ausgesehen hat.
Das 21. Jahrhundert? Ja. Allerdings.
Dabei fliegt wahnsinnig viel in die Luft im Laufe der Zeit. Es gibt sehr abgefahrene Kämpfe und Schlachten und außer Orks, Ents und Hobbits ist fast alles drin, was man in dem Peter Jackson Film erwartet. Nur leider keine Struktur und keine Ordnung, stattdessen nur bildliches Chaos, flankiert von inhaltlichem Unsinn, der trotzdem jederzeit vollständig vorhersehbar ist, also wann immer sich mal so ein Anflug von Spannung aufbauen sollte. Und dazu gibt es dann unfertige bis widersprüchliche und sogar langweilige Figuren. Sollen wir beispielsweise allein mal eine erklären, warum die Menschheit in den etwa 1000 Jahren seit diesem großen Krieg optisch-technisch es gerade mal zurück aufs Niveau des 19., 20. Jahrhunderts geschafft hat. Denn danach sieht da alles aus. Und das ist nur eine von vielen unbeantworteten Sinnfragen. Man könnte auch fragen, von welcher Energie diese wirklich rasenden, Millionen Tonnen schweren Megastädte, von welcher Energie die eigentlich befeuert werden sollen in einer Welt, die ja nun fast keinerlei Rohstoffe mehr hat. Ist es dann schlau, Millionen Tonnen schwere Städte auf große Walzen zu bauen und damit durch die Gegend zu fahren? Wenn es doch auf der Erde sowieso nichts mehr gibt, ist gewöhnungsbedürftig der Gedanke. Klar, sagt ihr jetzt, die Vorlage dazu ist ja nun mal ein Roman gewesen, da muss man sich an ein paar Sachen halten. Ja, bitte, gerne. Das entschuldigt aber nicht alles, denn auch aus dem sehr komplizierten Herrn der Ringe, wenn wir uns alle mal erinnern, hat Peter Jackson seinerzeit atemberaubende Bilder mit schlüssiger Story und grandiosen Figuren und Darstellern geformt. Liegt's vielleicht daran, habe ich mich gefragt, dass er hier mit seiner alten Herr der Ringe und Hobbit-Partnerin Philippa Boyens diesmal nur das Drehbuch geschrieben und produziert, aber eben nicht selbst Regie geführt hat. Vielleicht. Die Regie hat er an seinen Spezi Christian Rivers abgegeben. Der war verantwortlich für die Special Effects in den Herr der Ringe-Filmen. Und vielleicht war Rivers mit so einer Bombastregie überfordert. Das ist gut möglich. So oder so führt es am Ende dazu, dass ihr ab Donnerstag eine wirklich sehr, sehr krude Mischung aus ja lauter bereits Gewesenem seht. Also optisch ist da viel Mad Max so in Giganto. Das trifft auf inhaltlich viel Tribute von Panem, was so die Gesellschaftsstrukturen in dieser postapokalyptischen Welt da angeht. Dazu actionmäßig wirklich viele Star Wars Anleihen. Vieles sieht nach Star Wars aus. Und dann zu allem Überfluss, das werde ich nicht weiter erläutern, das werdet ihr sehen, wenn ihr einfach aus Neugier reingeht. Auch der Terminator hat seinen Weg in diesen Film geschafft. So, und wenn es dann als großes Finale des Films, und das ist kein Spoiler, auch noch quasi die lau aufgewärmte Schlacht um Helms Klamm neu zu sehen gibt, nur halt, wie gesagt, ohne Orks, dann ist die Einfallslosigkeit auf dem Höhepunkt. Mein Fazit ist, entweder macht Peter Jackson in Zukunft wieder selbst Regie, wenn er schon so mega fette Fantasy-Sci-Fi-Blockbuster produzieren will, herstellen will, oder er lässt wirklich die Finger ganz davon und macht irgendwie kleine, leise Herzensangelegenheiten, wenn er selbst die großen Dinge einfach nicht mehr drehen will. Aber seine sicherlich auch hier wieder guten Absichten und Ambitionen, wem anders in die Hand zu geben. Das war definitiv keine gute Idee. An Mortal Engines könnt ihr wirklich ab Donnerstag getrost vorbeilaufen. So, die Damen und die Herren. So leid es mir gerne täte, wir kommen von einem Ärgernis direkt zum nächsten. Vom Big Screen im Kino zum Small Screen zu Hause. Von Mortal Engines zu Dogs of Berlin. Schon reingeguckt bei Netflix? Lasst es bitte. Und so deutlich bin ich dann wirklich selten. Ich habe mich blöd geärgert mit jeder weiteren Minute, durch die ich mich gequält habe. Groß angekündigt als die zweite große deutsche Netflix-Serie nach Dark. Leider liegen hier aber qualitativ nicht Welten, sondern ganze Galaxien zwischen den beiden Serien. Folgendes passiert. Im Berliner Plattenbauviertel Marzahn wird ein türkischstämmiger deutscher Fußballnationalspieler plötzlich tot aufgefunden, brutal ermordet, einen Tag vor einem wichtigen Quali-Spiel. Keiner soll's wissen, die Polizei mauert, man hat einfach große Angst vor Ausschreitungen zwischen gewaltbereiten türkischstämmigen Fans und Rechtsradikalen auf der anderen Seite. Soweit erstmal gar nicht so schlecht. Das kann man sich als Plot durchaus mal ausdenken für eine Krimiserie. Wie schade nur, dass dieser Eingangsplot schon bald so gar keine wirkliche Rolle mehr spielt und dieser ganze anfangs aufgebauschte Top-Secret-Quatsch zwischen Polizei, DFB und Öffentlichkeit eigentlich für die Katz war. Stattdessen sind wir dann irgendwie plötzlich drin in so einer Milieu-Story, die dann eher wie ein billiger Abklatsch von vier Blocks wirkt. Und das, das tut mir wirklich weh, das zu sagen, das ist noch nicht mal das größte Problem an der ganzen Nummer. Das größte Problem ist leider Christian Alward. Den kennt ihr eventuell als Regisseur der Till Schweiger-Tatorte oder des Films Halbe Brüder mit Sido in einer der Hauptrollen. Idee, Drehbuch und Regie zu Dogs of Berlin, alles Christian Alward. Und deshalb kann ich die gesamte vernichtende Kritik auch leider nur an ihn schicken. Völlig krude, sich widersprechende, so Pseudokomplexe, weil einfach halt nur unnötig verworrene Handlungsstränge treffen auf ein Dialogbuch, das vermutlich schon in den 80ern peinlich gewesen wäre. Ich gebe euch an dieser Stelle einen Einblick. Fahri Yardim, der leider wieder in einer Alward-Produktion mitspielt, ist einer der Polizisten im Plot. Ermittelt gerade undercover gegen in der Berliner Untergrundszene ansässige Banden, quasi so ein bisschen wie Frederik Lau in der ersten Staffel von Vier Blocks. Ist gerade mit Kollegen in einer Observation und da ereignet sich also betrachtend von einem Dach aus dieser Dialog zwischen den Kollegen, die da oben auf dem Dach hocken. Achtet bitte genau auf die Wortwahl, vor allem die Wortwahl der bemitleidenswerten einzigen Frau im Team.
Habt ihr eine Quetsche für mich?
Wen willst du denn anfunken?
Kollegen folgen ihm. Vielleicht fahren sie doch woanders hin. Komm schon, geh rein, Mann.
Was macht er?
Kennt ihr den?
Nee, der ist neu. Erol?
Sag mir auch nichts.
Wieso fahren die nicht rein und holen die Lieferung raus?
Irgendwas ist anders heute.
Alles ist heute anders.
Ja, Baby, komm zu Mama. Ja, so gefällt mir das.
Ich sag's nicht gern, aber wir sollten abbrechen.
Was? Du spinnst wohl. Die Braut ist willig und du kriegst Fassung vor der Hochzeit?
Ich wiederhole mal kurz das Schlimmste, das diese arme Schauspielerin da auswendig lernen musste. Fängt an mit: Habt ihr eine Quetsche für mich? Dann kommt: Irgendwas ist anders heute. Dann kommt: Yeah, Baby, komm zu Mama. Ja, so gefällt mir das. Und dann kommt: Was, du spinnst wohl? Die Braut ist willig und du gehst ficken vor der Hochzeit. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo Christian Alwart derartiges verbal Erbrochenes hernimmt, aber jetzt mal ganz ohne Scheiß, so redet kein Mensch. Nicht heute, vermutlich auch nicht in den 80ern. Und ich schwör's euch, es geht mir nicht darum, wen reinzureiten. Ich habe jetzt nicht ewig nach einer peinlichen Dialogstelle gesucht, nur um mich lustig zu machen. Ihr wisst, dass ich das nicht mache. Diese Serie ist leider voll davon. Ich habe mich vielleicht noch nie derart fremdgeschämt über Dialoge in einer Serie oder einem Film, weil das ja hier auch keine Satire oder Persiflage ist. Das ist ja alles ernst gemeint. Furchtbar konstruierte, absolut unnatürliche Sätze, die da hin und her gerotzt werden, pseudo-bedeutungsschwangere Floskeln aus wirklich dem alleruntersten Regal, dazu auch so überdeutlich gewollt, anstößige Gewalt und banale Nacktheit, die wegen der großen Reklametafel, die beide vor sich hertragen, so die Gewalt wie die Nacktheit, die haben beide so eine große Reklametafel, wo drauf steht: Oh, guckt, wie gewalttätig wir sind, beziehungsweise: Oh, guckt, wie wahnsinnig nackt wir sind. Das funktioniert null. So unnatürlich, wie es aus den Figuren raus und rüber kommt, hat es alles keinen Effekt, außer wirklich ganz schlimmer Lächerlichkeit. Und das Schlimmste für mich, ich sehe dann so großartige Schauspieler wie eben Fahri Yardim und auch Anna-Maria Mühe, die ich beide so sehr schätze, und dann leide ich wirklich ganz schrecklich mit denen, dass die sich da so zeigen müssen, so agieren und so sprechen müssen. Und während ich dann so mit denen leide, schüttel ich mich aber kurz und denke: Moment mal, die konnten beim Drehbuchlesen vielleicht noch nicht im Kopf sehen, wie schlecht plastikmäßig und überzogen und wannabe das hinterher alles aussieht. Aber die Dialoge haben sie sehr wohl vorher gelesen. Und dann frage ich mich echt, warum zum Henker machen die damit? Schauspieler, die so gut sind, die freie Auswahl haben, ich verstehe es nicht. So, und an Christian Alwart: Ich hasse wirklich dieses ganze Reich-Ranitzky-Getue vieler meiner Kollegen, die immer so mit Wonne draufdreschen, wann immer es irgendwas Kleines zu kritisieren gibt, nehmen die gleich einen Vorschlaghammer und dreschen drauf. Ich mag es nicht, weil ich es oft anmaßend und auch ähnlich effekthaschend finde, wie das, was sie eigentlich gerade wieder Schlimmes gesehen haben wollen. Ne? Das ist ja, da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. So nach dem Motto: Wer am lautesten brüllt, wird am ehesten gehört. Das ist nicht mein Ding. In diesem Fall allerdings: Lieber Christian Alwart, eine Bitte. Du hast vor Jahren einen kleinen Film gemacht, den vielleicht gar nicht so viele Leute gesehen haben. Bank Lady hieß der, mit unter anderem Charlie Hübner und Nanesha Brennicke. Das war ein richtig toller, gelungener Gangsterfilm mit kleinem, feinem Besteck gemacht. Guckt den mal, falls ihr den nicht kennt. Den hat der Alwart wirklich mit Skalpell und Pinzette gemacht. Und das Drehbuch hat damals wer anders geschrieben. Ist vielleicht auch einfach nicht so sein Ding, was ja gar nicht schlimm ist. Aber in diese Richtung, diese Banklady-Machart, könnte es durchaus zurückgehen. Das ist ein toller Film gewesen. Nur bitte diese deutsche Pseudo-Action-Kacke à la Chiller-Tatort und jetzt eben Dogs of Berlin, bitte einfach nicht machen. Es hat mehrfach wirklich überhaupt kein kleines bisschen funktioniert. Da sollte sich jetzt langsam, das wäre mein Wunsch, einfach einen Lerneffekt einstellen. So, jetzt habe ich die letzte halbe Stunde etwa gemotzt und gemeckert in dieser Sendung und mir auch seitdem schon mehrfach den Mund mit Seife ausgewaschen, wie sich das gehört, sodass ich finde, dass wir die Sendung eigentlich mit einem was bisschen versöhnlicheren und vielleicht was unterhaltsamerem beschließen könnten. Frau Wollner, bitte einmal zurück.
Deutschlandfunk Nova.
Filmnews.
Spekuli, spekula, spekulatius. Was passiert wohl, wenn Marvel auf die geschäftsträchtige Idee kommt, den neuesten Avengers-Trailer pünktlich zur Vorweihnachtszeit zu veröffentlichen? Klar, die weltweite Fangemeinde spekuliert sich den Spekulatius aus den Rippen. Was zum Teufel macht Robert Downey Jr. alias Tony Stark alias Iron Man ganz alleine im All, weit weg von der Erde? Wird ihn die NASA retten? Oder weiß sie zumindest, wie man dem Assistenten von Pepper Potts helfen könnte? Ja, weiß sie. Die Fans haben gefragt, die NASA hat ausnehmend ernsthaft geantwortet. Tipp der US-Raumfahrtbehörde: Stark solle es zuerst mal über Intercom versuchen mit Avengers, wir haben ein Problem. Wenn das nicht den gewünschten Erfolg bringe, dann solle man mit allem, was man bei Technik an S.H.I.E.L.D. hätte, einfach den Himmel absuchen, bis man ihn entdeckt. Und da fragen wir uns noch, warum 2018 noch kein Mensch auf dem Mars war. Bester Marketing-Trick ever oder großer Flop? Okay, wir geben zu, die Trailer zum Weihnachtsfilm Once Upon a Deadpool sind schon sehr lustig. Aber was ist der Film letzten Endes eigentlich? Die jugendfreie Version von Deadpool 2 mit einigen neuen und ansonsten den alten entschärften Szenen, heißt es von Filmverleih Fox. Und auch, dass es bisher nur geplant sei, die Weihnachtsfamilien-Deadpool-Version in den USA rauszubringen. Darin sitzt der unkaputtbare Superheld A.K. Wade Wilson, A.K. Ryan Reynolds, am Bett eines erwachsenen Mannes und liest ihm von seinen Abenteuern vor. Speziell denen aus Deadpool 2. Die Frage ist aber, reicht das aus für einen Superheld, der es zweimal nacheinander geschafft hat, die Fans mit außergewöhnlichen, völlig neuen Ansätzen zu überraschen, der bisher vor allem für Superhelden-Innovation stand? Oder werden selbst Fans hinterher sagen, bis auf 3-4 gute Gags nichts Neues drin? Wir behalten es weiter im Auge, während wir ebenfalls weiterhin auf einen vielleicht doch noch deutschen Kinostart hoffen. Macht es vier Blocks etwa richtig? Es war im vergangenen Jahr der andere große deutsche Serienerfolg neben Dark, die Berliner Mafia-Thriller-Serie Vier Blocks. Die erste Staffel international gefeiert, diverse Preise weltweit, vor allem für Hauptdarsteller Kida Koda Ramadan. Die zweite Staffel schwächer, aber immer noch auf höherem Niveau als vieles Vergleichbare, also geht die Erfolgsstory weiter. Moment, denn wer jetzt abwinkt und sagt, na super, nudeln sie die also genauso tot wie viele andere ehemals gute Serien, bei denen die Macher den Hals nicht vollgekriegt haben, der irrt. Es wird eine dritte Staffel geben, die dann aber auch gleichzeitig die letzte sein und die Gangstergeschichte abschließen wird. Das klingt mal nach einem guten Plan. Früh entscheiden, wann Schluss ist und sich dann lieber was Neues ausdenken, als im Sülz unterzugehen. Liegt eventuell auch an der deutschen Produktionsfirma Wiedemann und Berg. Das sind nämlich auch die Macher von, na genau, Dark. Scheint, als wären hier deutsche Serienspezialisten am Werk, die wirklich wissen, was sie tun.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.